Als Wort für die Predigt zum Jahreswechsel hören wir Psalm 2. Warum toben die Völker und murren die Nationen so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander, wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer, und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn, und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen. Wohl allen, die auf ihn trauen. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, was für ein Jahr, das nun bald hinter uns liegt. Und was davon hätten Sie Anfang des Jahres 2022 erwartet? Krieg in Europa? Verschärfung der Energiekrise? Wirtschaftskrise? Inflation? Herausforderungen durch die Flüchtlingsbewegungen, der Umgang mit einem gewissen Virus und die vielfältigen Folgen davon, Klimakleber, Klimakonferenzen, Klimakrise, Twitter-Gezitter und Gezeter, dazu eine staats- und demokratiegefährdende reichsdeutsche Seniorengang, der gerade noch mit höchstem polizeilichem und medialem Aufwand erfolgreich das Handwerk gelegt werden konnte. Die Regierung kann nun wieder ruhig schlafen, denn unsere Hightech-Puma-Panzer hätten diese Rentner- und Reservistenschar nicht abwehren können. Was war noch? Nicht alles kann ich aufzählen. Einige Beobachter registrieren besorgt so manche Entwicklung, etwa was die zunehmende Polarisierung unserer Gesellschaft angeht oder die abnehmende Meinungsfreiheit. Es wird immer schwieriger zu unterscheiden, was ist hier eigentlich Wahrheit und was ist Lüge. Bei all dem, was hier so abgeht und geschieht, was sind denn die wirklichen Ursachen? Was war Absicht? Was nur Unvermögen? Was war nur Zufall oder Unfall? Und was vielleicht auch geplant? Und wie geht das weiter? Was ist im neuen Jahr zu erwarten? Die einen befeuern diverse Befürchtungen in den sogenannten alternativen Medien. Haben Sie recht? Oder wollen Sie nur Ihre Geschäfte machen und uns durch Angst gefangen nehmen und für sich gewinnen? Die anderen beruhigen uns in den alternativlosen Medien, die die regierungsamtliche Wahrheit verkündigen. Und diese Wahrheit lautet, es wird schwieriger, Schuld daran sind die anderen, Mr. P. und so. Aber wir haben und kriegen alles in den Griff und wir machen alles richtig. Haben Sie recht? Oder ist das nur Propaganda, die die eigene Macht sichern soll? Es brodelt jedenfalls ganz schön unter den Völkern dieser Erde. Wird es überkochen oder sich wieder beruhigen? Wie können wir das alles einordnen und dann auch bewältigen? Ob uns Psalm 2 dabei helfen könnte? Ich denke, es lohnt sich immer wieder, diesen Psalm zu lesen, zu meditieren und zu beten. Er zeigt eine Weltlage auf, die unserer durchaus entspricht. Er beschreibt und zitiert Absichten der Herrschenden, die durchaus auch aktuell sind. Anschließend eröffnet er uns eine himmlische Perspektive zu dem Ganzen. Und es täte gut, diese himmlische Perspektive zu kennen. Und der Psalm wirft auch einen Blick in die Zukunft. Das ist aktueller als die Zeitung von übermorgen. Und schließlich werden wir zu einigem noch aufgefordert. Und das könnte tatsächlich darüber entscheiden, ob und wie wir das, was ist und kommt oder vielleicht kommt, bewältigen. Warum toben die Völker und murren die Nationen so vergeblich? Andere übersetzen, warum empören sich die Völker? Warum sind sie so ins Tosen gekommen? Und die Staaten überlegen, planen und reden vergeblich. Also Unruhe und Vergeblichkeit. Wie bei Wellen, es geht rauf und runter. Verschiedene Strömungen geraten aneinander, kämpfen miteinander, die Welt in Aufruhr, auf jeden Fall in Bewegung. Wohin? Wird sich im neuen Jahr noch mehr ändern als im vergangenen? 2022 hatten wir interessante und durchaus folgenreiche Wechsel in den Regierungen Großbritanniens zum Beispiel, also im Königshaus und dann beim Regierungschef gleich zweimal. Ob sich so etwas woanders auch noch ereignen wird, plötzlich und unerwartet? In China, in Russland, in den USA zum Beispiel. Das könnte durchaus passieren, es gibt gewisse prophetische Hinweise darauf. Aber warum geht es eigentlich bei all diesen Auseinandersetzungen und Unruhen? Das hat nun sicher ganz verschiedene Ebenen und die können wir heute nicht alle beleuchten. Aber die geistliche Dimension davon bringt Psalm 2 auf den Punkt. Dann nennt er antigöttliche Aktivitäten und dazu beschreibt er dann, was Gott tut und tun wird. Bei den Völkern und ihren Regierungen geht es um Emanzipation. Und zwar um Emanzipation von Gottes Herrschaft. Und dieses Wort Emanzipation beschreiben schon ganz alte Kommentare zu diesem Psalm. Emanzipation von Gottes Herrschaft. Wir machen uns frei davon. Wir legen unsere eigenen Grundsätze fest. Und denen haben dann alle zu gehorchen. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Ausführlicher übersetzt, die Könige der Erde stellen sich auf, sie treten zusammen und die Obersten kommen zusammen, um sich vertraulich zu beratschlagen. Sie klüngeln miteinander, könnte man eigentlich übersetzen. Sie geben sich gemeinsame Grundsätze gegen Gott und gegen seinen Gesalbten, seinen Messias, seinen Christus. Wir wollen zerreißen, was uns einschränkt und bindet und in Zucht nehmen will. Wir reißen uns los von dem, was uns in eine bestimmte Richtung lenken soll. Wir werfen diese Seile, die uns zurückhalten wollen, wir werfen diese ganzen göttlichen Ordnungen von uns und hinter uns. Heute bedeutet das, wir konstruieren alles neu. Den Beginn und das Ende des Lebens bestimmen wir. Und auch das Töten ist ein Menschenrecht, bei anderen und bei uns selbst. Und welche und wie viele Geschlechter es gibt und mit welchem wir uns gerade identifizieren und andere uns identifizieren müssen, das lassen wir uns weder von der Biologie noch von irgendwelchen äußeren Merkmalen sagen und schon gar nicht von Gott. Ja, wir lassen die Beschränkungen des Menschseins endlich hinter uns. Wir treiben die Evolution nun auf die nächste Stufe. Man nennt das Transhumanismus. Das heißt, wir überschreiten das bisher Menschliche. Wir wachsen über uns selbst hinaus. Wir übersteigen unsere bisherigen Grenzen, indem wir zum Beispiel unsere Gene manipulieren und indem wir uns mit Maschinen und Computern biologisch aufs Engste vernetzen. Von wegen Geschöpfe. Wir erschaffen uns selbst neu. Wir sind Schöpfer, wir sind Gott, wir schaffen uns neu. Und wir lehnen jede Autorität und Kontrolle über unser Leben ab. Das heißt, wir übernehmen selbst die Kontrolle. Wir überwachen alles so, dass wir alles von allen wissen. Und dann wissen wir auch, was wir nötig haben, um vollkommen glücklich zu sein. Und wir befreien sie von allem, was dieses vollkommene Glück hindert. Deshalb schaffen wir Privateigentum und Privatsphäre endlich ab. Wir schaffen jetzt das Paradies, den Himmel auf Erden, für die, die dessen würdig sind. Und wir nutzen oder schaffen oder suggerieren dazu Krisen verschiedenster Art, um die notwendigen Veränderungen herbeizuführen. So werden sie uns als Retter der Welt feiern und werden uns zu Füßen liegen und bejubeln. Leben, das habe ich gar nicht erfunden. Das können Sie auf den Internetseiten, offiziellen des WEF nachlesen und seiner Berater, diese Konzepte. Und wie ist nun die himmlische Perspektive zu dem Ganzen? Nein, Gott sucht nicht händeringend auf seinem Thron nach Lösungen. Er ist weder entsetzt noch verzweifelt, sondern der in den Himmeln thront, lacht. Der Herr spottet ihrer. Der Mensch macht und Gott lacht. Er findet es einfach nur lächerlich. In der Bibel heißt es dreimal, dass Gott lacht. Und jedes Mal lacht er über seine Feinde. Über seine Feinde. Das ist doch so, wie wenn ein 1,5-jähriges Kind seinen Vater umwerfen will und immer wieder neuen Anlauf nimmt, ganz verbissen. Darüber kann man nur lachen und je verbissener das Kind das versucht, umso lächerlicher wird das Ganze. Keine Sorge, Gott lässt sich nicht umwerfen oder rauskicken. Er kommt zum Ziel, ruhig und souverän. Gott, der Schöpfer, hat alles im Griff. Die Pläne der Nationen macht er null und nichtig. Sein Plan bleibt und kommt zum Ziel. Von Generation zu Generation verwirklicht er ihn. So heißt es im Psalm 33. Und ihr Lieben, wenn dieser Gott unser Vater ist, dann haben wir keinen Grund, in Panik zu verfallen. Die Heiden mögen sich kaputt toben, der Himmel lacht sich höchstens kaputt. Jedenfalls hat er alles unter Kontrolle. In allem, durch alles und trotz allem kommt Gott zum Ziel. Wenn überhaupt etwas feststeht, dann dieses eine: Gott kommt zum Ziel. Und dieses Ziel ist gut für alle, die ihm gehören. Deshalb haben sie allen Grund zur Hoffnung. Mag sein, und das ist sogar wahrscheinlich, dass Gott seine Ziele anders erreicht, als wir uns das vorstellen. Deshalb sollen wir ja nicht an unsere Vorstellungen glauben, sondern an ihn. Wir haben es übrigens auch nicht nötig, an die Vorstellungen oder Theorien anderer zu glauben. Wir haben Gottes Wort. Und wir sollten dieses Wort immer wieder suchen und studieren und neu zu verstehen suchen. Und das sagt, was da kommt. Und da lesen wir in Psalm 2: Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn, und mit seinem Grimm wird er sie erschrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt: Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Nun, das klingt für unsere Ohren erstmal nicht so sehr verheißungsvoll. Und auch nicht neutestamentlich, oder? Wer die Bibel kennt, weiß, es ist der Psalm, der am häufigsten im Neuen Testament überhaupt zitiert wird. Er sagt nämlich die Herrschaft von dem Gesalbten, von dem Messias, von Christus voraus. Die Herrschaft von Jesus Christus, von Gottes Sohn. Und am Ende der Bibel nimmt die Offenbarung diesen Psalm immer wieder auf. Allein den Vers 9 zitiert sie dreimal. Und sie sagt, nicht nur Christus, sondern alle, die mit ihm überwunden haben, werden mit ihm regieren auf der erneuerten Erde. Also die, die sich von all den antichristlichen Aktivitäten nicht irritieren oder gar bestimmen lassen haben und auch nicht von einer falschen Religion unter christlichem Gewand, sondern diejenigen, die dem Herrn aller Herren und König aller Könige gehört haben und ihm nachgefolgt sind, die werden mit ihm regieren. Christen wissen, Gott setzt Könige ein und ab. Er hat Macht über alle Länder und Reiche. Er kann sie geben, wem er will. Schon der allmächtige König Nebukadnezar von Babel musste das nach einer langen Erziehungskur demütig und öffentlich bekennen. Hat er gemacht, kann man nachlesen. Gottes Antwort auf den Aufstand der Völker ist die Einsetzung seines Gesalbten, die Einsetzung seines Messias, seines Christus, auf dem heiligen Berg Zion. Nicht umsonst ist Jerusalem Zion der Zankapfel der gegen Christus vereinten Nationen. Und diesen Zank und alle damit verbundenen Angriffe gegen die Stellung Jerusalems wird Gott mit seinem Zorngericht beenden. Da ist die Bibel sehr eindeutig. Und dann gilt das Dekret Gottes: Du, mein Sohn, den ich gezeugt habe, du regierst ab sofort über alles und alle. Wir erkennen diesem Sohn, von dem hier im Psalm 2 die Rede ist, Jesus Christus, diesen Nachkommen Davids, der diesen prophetischen Psalm geschrieben hat. Was also in Bethlehem so klein und unscheinbar begann, wird in Jerusalem für alle Welt unübersehbar enden. Und dem nähern wir uns. Alle Welt wird sich unter Christus beugen. Die Frage ist nicht, ob das der Fall sein wird, sondern nur noch wann. Und dann wird er als der gute Hirte regieren, und das in doppelter Funktion. Das gehört zum Hirte sein, das spricht der Psalm auch an. Er wird richten und retten. Er wird die Schafe weiden und die Raubtiere zerschlagen. So hat es David als Hirte auch schon gemacht. Psalm 2 schließt dann mit einer Reihe von Aufforderungen. Und auch wenn die zunächst an Könige und Richter gerichtet sind, am Schluss sind alle angesprochen und es ist hilfreich, wenn wir uns das alles auch zu eigen machen. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege. Denn sein Zorn wird bald entbrennen. Wohl allen, die auf ihn trauen. Wir haben unsere Meinungen zum Zeitgeschehen und unsere Vorstellungen von der Zukunft, die dürfen wir auch haben. Entscheidend ist Gottes Perspektive und Gottes Plan. Gottes Wege suchen, sie zu verstehen suchen und sie respektieren, sie annehmen und sie gehen. Die Warnsignale Gottes, die gibt es. Die Warnsignale Gottes nicht übersehen, sondern beachten. Sich unter seine jetzt noch begrenzten Gerichte beugen. Umkehren, wo das nötig ist. Sich von ihm noch zurechtbringen lassen. Sich auf ihn ausrichten, immer wieder neu ausrichten, einnorden, wenn wieder alles erschüttert wird. Wo geht die Richtung? Wo geht's lang? Wo ist Gott? Was hat er vor? So bewältigen wir die Gegenwart. Und so können wir in Gottes Zukunft gehen. Nochmal den Vers 11 ausführlicher übersetzt. Dient dem Herrn als die, die ganz für ihn da sind, als die Heiligen, mit Ehrfurcht und Respekt. Freut euch, steht da, man kann auch übersetzen, jauchzt, frohlockt, drückt eure Freude mit lautem Rufen aus. Und dann steht da merkwürdigerweise, tut das mit Zittern, mit Beben, mit Ergötzen. Könnt auch sagen, mit heiliger Erregung. Vermutlich wird sich jeder im neuen Jahr von uns Zeit nehmen für Essen und Trinken. Vermutlich nimmt sich auch jeder von uns Zeit, wenigstens kurz, zum Beten. Es braucht noch etwas. Nicht nur sich äußerlich ernähren, sondern ebenso auch innerlich. Und nicht nur Gott bitten, dass er uns hilft und dient, sondern ihm dienen. Ihm und seinem Sohn huldigen, steht hier. Ihm dienen und ihn ehren mit Dank, mit Lobpreis, mit Anbetung. Das ist Gott angemessen, das steht ihm zu. Das steht ihm zu. Gott gebührt unsere größte Ehrfurcht und unser größter Respekt, dass wir das einüben. Was Luther so klassisch auf den Punkt gebracht hat, Gott über alle Dinge fürchten zunächst. Fürchten, lieben und vertrauen. Wir können es uns nämlich heraussuchen. Entweder fürchten wir Gott, oder alles andere. Entweder werden wir Sklaven der Umstände und der Medien und der Propaganda der Mächtigen, oder wir dienen Gott. Unsere Gewissheit darf sein, Gott kommt zum Ziel. Unsere Ausrichtung sollte sein, wir dienen Gott in höchster Ehrfurcht, in höchstem Respekt. Wir fürchten ihn am allermeisten. Und unsere Haltung, Gott ist unsere Freude. Das kommt nur noch dazu. Die Freude des Herrn ist eure Stärke, heißt es in der Bibel. Oder vor seinem Angesicht sind Freuden im Plural, in Fülle. Und wir dürfen ihm, wenn wir ihn anbeten, so nahe kommen, dass etwas von seiner Freude auf uns übergeht. Hier wird so beschrieben, es ist eine Freude, die den Beter erregt, die ihn zum Zittern bringt, die ein heiliges Beben bewirkt. Und das ist ein sehr guter Ausgleich für alles, was uns hier in Angst und Schrecken versetzen will. Ein sehr guter Ausgleich, mehr als Ausgleich. Der letzte Satz vom zweiten Psalm, wohl allen, die auf ihn trauen. wörtlicher, glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Selig alle, die Zuflucht nehmen bei ihm. Wie ein Kind bei seiner Mutter. Egal, was da rundherum ist, wenn ein Kind sich im Schoß seiner Mutter hineinkuschelt, dann ist es sicher und geborgen. Und so geborgen dürfen wir bei Gott sein, egal wie es stürmt und wirbelt. Interessant bei Wirbelstürmen ist ja, dass sie ein Zentrum haben, in dem es ganz ruhig ist. Und wer bei Gott ist, der ist im Zentrum. Er hat die Mitte gefunden und dort ist er geborgen. Egal, was sonst noch rundherum tobt. Er ist wie eine Insel des Friedens mitten im tobenden Meer. Und genau dazu sind wir als Gläubige berufen, genau dazu. Das dürfen wir einüben, jeden Tag im neuen Jahr und auch heute schon. Am Anfang fragten wir, was für ein Jahr, das Vergangene, was für ein Jahr, das Kommende. Viel wichtiger wäre, was für ein Gott, was für ein Gott, der Gott, der da ist und kommt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, unser Begreifen, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet und dieses Gebet hält sich im ersten Teil noch einmal ganz, ganz eng an Psalm 2. Wir beten. So großer Lärm in den Nationen dieser Erde. Komplotte werden heimlich ausgebrütet. Weltführer drängen in die Positionen. Die Delegierten wie auch Demagogen feiern Gipfeltreffen. Die Gottesleugner und Verächter des Messias sie beraten. Jetzt machen wir uns endlich frei von diesem Gott. Jetzt lösen wir uns los von dem Messias. Gott, der im Himmel thront, bricht in Gelächter aus. Zunächst ist er nur amüsiert über die Arroganz. Jedoch dann trifft sie der gerechte Zorn. So redet er, und sie verstummen und erschrecken. Wisst ihr denn nicht, wer wirklich König ist? Das Krönungsbankett ist längst angerichtet, auf Zion, auf dem heiligsten und höchsten aller Gipfel. Jetzt hört, was Gott nun amtlich noch verlauten lässt. Er sagt zu ihm, dem Sohn, dem Retter und Messias, du hast Geburtstag, sag mir deine Wünsche. Nationen oder Kontinente als Geschenke? Befehl ihnen, sie werden für dich tanzen. Und was nichts taugt, das kannst du ruhig aussortieren. Kommt zur Besinnung, die ihr rebelliert. Emporkömmlinge, lernt eure Lektion. Betet den Höchsten an, in ehrfurchtsvoller Haltung. Und feiert ihn mit Zittern und Erstaunen. Ergebt euch dem, der alle Macht von Gott erhalten hat. Wisst ihr, in welch großer Gefahr ihr seid, wenn Gottes Zorn euch trifft und explodiert? Doch wenn ihr umkehrt, zu ihm eilt und ihm vertraut, dann gratuliere ich euch zu eurer Rettung. Wir bitten, Herr, hilf uns doch hier und heute. Hilf uns, die wir so voller Fragen sind, dass wir die Welt in deiner Perspektive sehen. Bei allem, was da war und ist und kommt, hilf zu vertrauen. Hilf uns, die Gegenwart und Zukunft zu bestehen, dich hier zu ehren und dich dort zu schauen. Amen.